Die deutsche Außenministerin reist nach Finnland und Schweden. Im Februar 2023 wird Annalena Baerbock durch eine große Bunkeranlage in Helsinki geführt. Auf dem kalten Betonboden des Bunkers sind gelbe Kästchen gemalt. Die Außenministerin hüpft darüber wie ein Kind, das auf dem Schulhof Himmel und Hölle spielt. Dieser kuriose Vorfall hat aber einen ernsten Hintergrund. Die deutsche Politik interessiert sich für Bunker, für Schutzräume. Sie bereitet damit den Kriegsfall vor. Ganz konkret wird das Mitte Juni bei der Konferenz der Innenminister. Dort soll ein bundesweites Schutzraumkonzept besprochen werden. Es sei möglich, dass im weiteren Konfliktverlauf auch Ziele in Deutschland angegriffen werden, so ist es zu lesen. Über die baulichen Aspekte dieser Debatte sprechen wir heute mit Dr. Stefan Selschopp. Der Immobilienunternehmer war bereits mehrfach als Sachverständiger im Deutschen Bundestag und in Landtagen geladen. Herr Selschopp, guten Tag.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Bundesinnenministerium, Bevölkerungsschutz und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sprechen jetzt von einem Schutzraumkonzept. Zunächst mal generell, was versteht man unter Schutzräumen?
Ja, das sind die klassischen Bunker, die Sie mit Sicherheit noch irgendwo rechts und links am Straßenrand gesehen haben. Aber auch Keller beispielsweise von Verwaltungsgebäuden oder alten Schulen. Vielleicht haben Sie es schon mal mitbekommen, wenn Sie in eine ältere Schule gehen, gebaut so in den 50er Jahren oder in 40er Jahren, dann sehen Sie dort relativ dicke Kellerwände ohne Fenster mit so Metalltüren. Das waren damals Schutzräume, die gebaut worden sind. Sie können das Ganze eigentlich unterteilen in einfache Schutzräume, die also schützen gegen Splitterwirkung oder gegen konventionelle Munition und natürlich gegen die ABC-Anlagen, also atomar, biologisch, chemisch. Das sind die klassischen Bunker, die modernen Bunker, die beispielsweise sich in der Nähe von Bonn befunden haben, im Ahrtal. Da waren die Bunker damals für 3000 Mitarbeiter errichtet worden, das unter Konrad Adenauer noch. Und natürlich wird es die auch in und um Berlin geben, um dann den Regierungsbetrieb weiter aufrechterhalten zu können.
Diese Bunker haben ja dann eher eine Tradition im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg. Wie viele von diesen Anlagen sind heute noch betriebsbereit?
Wenn Sie Gesamtdeutschland nehmen, da hatten wir im Deutschen Reich 22.000 Schutzräume und Bunkeranlagen. In der Bundesrepublik waren es dann 2.000. Man hat im Rahmen der Wiedervereinigung die Schutzräume und Bunkeranlagen aus der DDR gar nicht das Schutzraumkonzept eingebunden. Und von diesen 2.000 Schutzräumen knapp 600 bestehen noch. Die hätten dann Platz für knapp eine 500.000, also können Sie überschlägig sagen, pro Schutzraum 1.000 Personen. Seit 2007, da hat man nämlich das seinerzeitige Schutzraumkonzept eingestellt und damit auch keine Instandhaltungs- oder Wartungsarbeit mehr durchgeführt. Das heißt, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sagt, der Bevölkerung stehen keine funktionsfähigen Schutzräume mehr zur Verfügung.
Nun werden wir heute nicht darüber debattieren, wie wahrscheinlich es ist, dass Russland Berlin, Hamburg, Potsdam oder andere Städte mit Raketen oder Drohnen attackiert. Wir sprechen erstmal über die grundsätzliche Machbarkeit und was dann passieren würde. Also was würden die Hamburger dann tun?
Ja, Sie müssen überlegen, die großen Bomberangriffe wie im Zweiten Weltkrieg, die wird es gar nicht mehr geben. Erstens gibt es die ganzen Bombergeschwader nicht mehr. Zweitens können Sie die heute mit diesen Raketen und Lenkraketen relativ schnell schon im Vorfeld abschießen. Also es wird, wie Sie es eben angedeutet haben, Drohnenangriffe geben. Es gibt Marschflugkörper. Ich erinnere jetzt an diese Taurus-Diskussion. Flugabwehrraketen, präzisionsgelenkte Munition und natürlich Drohnen, mit denen man dann an lohnende Ziele geht, aus militärischer Sicht. Das sind natürlich dann Rüstungsbetriebe, Rheinmetall und natürlich auch die Infrastruktur. Es gibt ja verschiedene Spannungsnetze in Deutschland und da gibt es diese Höchstspannungsnetze, das sind diese ganz, ganz großen Strommasten, die stehen. Und wenn Sie davon beispielsweise 1, 2 oder 3 vernichten, dann haben Sie automatisch die Stromversorgung für einen Großteil eines Bundeslandes eingestellt. Ich erinnere nur an Tesla, als man dort auch einen Strommast einfach zerstörte.
Wenn jetzt mein Haus aber nicht neben einer Rüstungsfabrik steht oder neben dem Verteidigungsministerium oder neben einem Hochspannungsmast, brauche ich dann einen Schutzraum?
Ich glaube nicht. Aber wenn Sie jetzt Ihr Haus zu einem Schutzraum umbauen wollten, dann können Sie also anfangen mit dem sogenannten Behelfsschutzraum. Das heißt, ist klassischerweise ein Kellerraum, dann ertüchtigen Sie den. Das heißt also, Sie müssen die Decke ein bisschen abstützen. Wenn da mal was drauffallen sollte, soll das Haus ja nicht zusammenbrechen. Sie möchten ja nicht unter den Trümmern begraben liegen. Sie müssen die Wände ein bisschen verstärken. Sie müssen dann die Fenster austauschen bzw. abdichten. Und die Türen müssen Sie abdichten. Die sind ja regelmäßig nicht druckdicht. Das heißt, wenn in der Nähe Ihres Hauses das explodiert oder das Haus beschossen wird, dann sind die Türen und Fenster als erstes defekt. Das ist also der erste, der einfache Ansatz. Das heißt, da können Sie im Keller ausharren, wenn dann der Angriff kommt. Oder Sie gehen eine Stufe weiter, bauen sich noch eine Lüftungsanlage ein, um dann gegen etwaige ABC, also atomar, biologisch, chemisch gewappnet zu sein. Das wäre dann die zweite Stufe, die Sie machen können. Das hilft aber nur für ein Einfamilienhaus. Sie können natürlich auch, wenn Sie sehr vermögend sind, sich eine Bunkergarage, die gibt es tatsächlich, Bunkergaragen kaufen. Können Sie während der Friedenszeiten als Garage oder Abstellraum nutzen und im Zweifelsfall ziehen Sie dort ein, haben dort eine Lüftungsanlage, haben dort sogar Sanitärobjekte, dementsprechend auch eine Wasserversorgung. Das geht natürlich auch.
Was ist, wenn ich einen Swimmingpool habe? Kann ich den einfach rausnehmen und da stattdessen einen Bunker einsetzen?
Haben Sie einen Swimmingpool im Garten?
Genau, einen klassischen Swimmingpool im Garten. Der ist bereits in der Erde versenkt. Den nehme ich raus und baue stattdessen einen Bunker. Schütte das ein bisschen auf.
Also in Deutschland machen Sie ja nichts ohne eine Baugenehmigung. Gehen wir mal davon aus, Sie bekämen die. Dann nehmen Sie also dann die Baugrube und bauen sich dann dort einen Bunker. Das können Sie ja machen. Das Problem ist, das Gebäude ist ja großer, großer, hohler Würfel aus Beton. Der muss entsprechend abgedichtet werden. Sie brauchen eine Zuluft, Sie brauchen eine Abluft, Sie brauchen einen Einstieg und auch einen Notausstieg für den Fall des Falles. Und dann ist das große Problem bei einem Bunker, dass Sie den auch dämmen müssen, je nachdem, wie lange Sie darin aushalten wollen. Das Wasser läuft Ihnen ja sonst von den Wänden. Waren Sie mal in einer alten Bunkeranlage?
Nein.
Es gibt so Bunkeranlagen, beispielsweise Bunkerstadt Wünsdorf, das ist bei Zossen, bei Berlin. Da können Sie dann durch die alten Bunker gehen oder Sie schauen sich an Masuren, da oben ist auch eine große Bunkeranlage. Das sind feuchte, nasse Betonkisten, in denen man es ein, zwei Stunden aushält, aber nicht tagelang. Das heißt, Sie müssen die Feuchte, die dort entsteht, die müssen Sie ja loswerden. So, und jetzt brauchen Sie natürlich, wenn sich diesen Bunker in Ihrem Schwimmen Becken gebaut haben, diese Grube gebaut haben, brauchen sie auch Vorräte. Also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe schlägt ja vor, Lebensmittelvorräte für zumindest 10 Tage zu haben. So, und dann können Sie schön in diesem Bunker ausharren. Dann sind Sie vor konventionellen Waffen geschützt. Das heißt also Sprenggeschosse, Bomben und sowas. Sie haben dann Schutz vor biologischen Waffen, vor chemischen Waffen und möglicherweise auch vor Atomwaffen. Und haben ausgegeben pro Quadratmeter irgendwas bei 10.000, 15.000 Euro. Gehen wir mal davon aus, Sie wollen mit Familie da hinein. Sie haben also 10, 15 Quadratmeter. Da haben Sie 150.000, 200.000 Euro ausgegeben.
Kommen wir mal wieder weg von diesem privaten Bereich. Das kann ja dann jeder selber für sich entscheiden, wie groß er das Risiko einschätzt und was er bereit ist auszugeben. Aber Sie haben uns jetzt mal eine Summe genannt zur Orientierung. Wenn jetzt also die Bundesregierung entscheidet, wir wollen ein Schutzraumkonzept und wir werden auch wieder in Schutzräume investieren, in welcher Größenordnung reden wir denn dann für den Bundeshaushalt?
Sie hatten ja angesprochen, das Thema mit dem Treffen der Innenminister. Man spricht hier über 131 Milliarden. So. Wenn man mal diese 10.000 oder 15.000 Euro nimmt, die 131 Milliarden durch die Bevölkerung teilt, dann kommt man auf knapp 1.600 Euro pro Kopf. Hört sich erstmal gar nicht so viel an. Nehmen wir mal die 15.000 Euro pro Quadratmeter, dann kämen wir auf 8,7 Millionen Quadratmeter, die man erstellen kann. Gehe ich nur von einem Platzbedarf von 2,5 Quadratmetern aus. Und das ist nicht viel. Ich hatte eben ja das Ahrtal erwähnt. Da hatte man für 3.000 Leute alleine 17.000 laufende Meter. Das heißt also, die 2,5 Quadratmeter sind schon sehr, sehr gering. Dann hätten Sie Bunker für 3,5 Millionen Menschen. Das sind 4% der Bevölkerung. Die Bundesregierung wird aber, wenn sie solche Bunkeranlagen haben, also das nennt man dann Klasse 1 Basisschutz, wenn sie einen richtigen Bunker bauen, so wie der in Finnland, durch den Frau Baerbock hüpfte, dann sind das ja Anlagen, die sind viel, viel größer. Die sind ja riesig, die sind ja gewaltig. Sie haben dort Wandstärken von 30 bis 65 Zentimeter. Die normale Decke, die Sie beispielsweise im Geschosswohnungsbau haben, die hat so 20, 25 Zentimeter. Wir haben dann eine Decke von 30 bis 65 Zentimeter.
Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, wir haben diese Schutzräume nicht, wir können sie uns auch nicht leisten zu bauen und in der aktuellen Gefahrenlage geht auch niemand davon aus, dass wir sie eigentlich brauchen, weil ja hier von Drohnenangriffen oder spezialisiert gezielten Raketenangriffen die Rede ist. Da frage ich mich, was soll die ganze Diskussion eigentlich? Denn bei einem Atomangriff sind sowieso alle tot, oder? Was ist das dann für eine Debatte?
Vielleicht ist es auch eine Scheindebatte. Auf der einen Seite, Sie müssen ja sehen, in diesen Papieren, die Entscheidungsgrundlage, wird ja abgestellt auch auf die kritische Infrastruktur, auf Themen, die die Bevölkerung beunruhigen könnten und eine Aufrechterhaltung der Verwaltung und der Regierung. So, und wenn man das mal so in den Raum stellt und daneben stellt das Thema 2% Ziel, hat man also auch die Pensionslasten einberechnet, kann ich mir vorstellen, dass die öffentliche Hand, weil sie ja grundsätzlich kein Geld hat, U-Bahnhöfe, Parkhäuser, große Keller, Sportzentren errichten wird, dann sagen wird, das sind verteidigungswichtige Anlagen und dann wird man das Geld offiziell für verteidigungswichtige Anlagen nutzen, aber in Wirklichkeit wird man dann irgendwelche Infrastrukturmaßnahmen errichten. Oder man wird sagen, wir müssen unser Stromnetz unter die Erde legen, damit es dann angriffssicher ist oder.
Es wirkt ein bisschen so wie diese alten Videoclips aus den 50er oder 60er Jahren, glaube ich, sind die, wo sich jemand ein Buch über den Kopf hält und dann sagt er, jetzt bin ich aber geschützt vor dem Atomangriff.
So ähnlich ist das. Sie müssen ja sehen, was wird denn passieren? Diese Schutzräume, die macht ja entweder die öffentliche Hand oder es macht sie ja auch der Privatmann. Ich kann mir auch vorstellen, dass man die Bauwirtschaft auffordern wird und die Wohnungswirtschaft auffordern wird, künftig Schutzräume in den Kellern vorzusehen. Das heißt, da verteuern sich die Baukosten ja nochmal. Also wird man es bezuschussen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Zuschüsse dann so großzügig ausfallen werden, dass das eine Subvention des Wohnungsbaus ist. Heutzutage ist ja alles möglich.
Wir haben jetzt über die Bevölkerung gesprochen, wir wollen aber die Politiker nicht vergessen. Wie ist es denn mit den Politikern? Wie wären die im Fall eines Angriffs geschützt?
Ich hatte ja eben schon gesagt, dass es große Bunkeranlagen gibt. In Strausberg beispielsweise war die ganze DDR-Führung, gab es eine große Bunkeranlage für die DDR-Führung, die war sogar federnd, waren die Bunker ausgebildet. Das heißt, wenn eine Bombe drauf fällt, dann sind die Schwingungen. Sie haben immer das Problem, wenn Sie eine Welle haben, eine Detonationswelle, dann muss die Welle ja irgendwo abgefangen werden. Das machen Sie also, indem Sie das federnd lagern oder mit Kies. So, das heißt also, in der DDR war die DDR-Führung in Strausberg. Die Bundesregierung wird auch Bunkeranlagen haben. Ich war auch mal im Bundestag. Sie können von den einzelnen Gebäuden unterirdisch bis zum Reichstag gehen. Ich gehe mal davon aus, dass da auch irgendwelche Räume für den Fall des Falles als Provisorium, als Übergangsregierung genutzt werden können. Oder man wird sie nochmal irgendwo bauen. Wenn Berlin möglicherweise eigene Bunkerräume verfügt, dann wird es auch noch Landtage geben. Und auch Landesregierungen werden dann sagen, wir brauchen Schutzräume.
Ein Angriff auf NATO-Staaten sei real möglich. Das schreiben Vertreter unterschiedlicher Behörden, unter anderem vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Sie empfehlen ein Schutzraumkonzept zur Verteidigung gegen Angriffe, unter anderem mit Drohnen und Raketen. Das dazugehörige Papier soll auf der Innenministerkonferenz Mitte Juni vorgelegt werden. Darüber sprachen wir mit dem Immobilienunternehmer Dr. Stefan Selschop. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.